Ich lade euch ein, oder wenn ihr es noch nicht getan habt, das Markus-Evangelium aufzuschlagen, Markus Kapitel 11. Wir machen heute einen kleinen Sprung im Markus-Evangelium. Normalerweise sind wir erst in Kapitel 3, aber heute haben wir einen Palmsonntag. Und das ist der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Mit dem Palmsonntag beginnt eigentlich die Passionswoche. Und ich habe mir gedacht, ich mache diesen Sprung und nehme euch da in diese ganze Thematik mit hinein. Und dann haben wir den Karfreitag und dann den Oster. Und so bleiben wir da etwas im Markus-Evangelium, aber mit einem, wie gesagt, mit einem kleinen Sprung nach vorne, und dann machen wir den Sprung wieder auch zurück. Noch 4 Tage von heute, und dann sind wir am Freitag, das ist der Karfreitag, an dem wir das Leiden und das Sterben unseres Herrn Jesus Christus gedenken. Eine Woche, dann haben wir den Ostersonntag, an dem wir die Auferstehung und unseres Herrn Jesus Christus, die Erlösung von unseren Sünden, gedenken und feiern, den Sieg über die Sünde, den Sieg über den Tod, den Sieg über den Teufel. So. Jeder der 4 Evangelisten berichtet ein Ereignis. Jeder der 4 Evangelisten beginnt diese wichtige Woche mit einem ganz bestimmten Ereignis. Und das ist der sogenannte Palmsonntag. Nur nebenbei, aber es gibt einige, die meinen, dass es eigentlich ein Montag war. Wenn man die Chronologie in den Evangelien verfolgt, dann könnte man auch meinen, dass es nicht der Sonntag, sondern eigentlich erst der Montag ist. Aber das ist mal dahingestellt. Und das ist auch nicht so entscheidend. Das ist nicht so entscheidend. Entscheidender ist über die Meinung, was eigentlich an diesem einen Tag wirklich geschehen ist, als Jesus nach Jerusalem hineinzog, als er auf dem Eselsfohlen saß. Was geschah da wirklich eigentlich an diesem Sonntag? Liebe Geschwister, ich weiß nicht, was ihr vor eurem geistigen Augen habt, wenn ihr an den Palmsonntag denkt, wenn ihr diese Geschichte lest, wenn das, was Nathan vorhin gelesen hat, oder das, was wir gerade vom Chor gehört haben. Was sind für Bilder, die euch vor geistigem Auge vorüberziehen? Ist es ein freudiges, ein Jubelereignis? Jesus zieht hinein, die ganze Volksmenge jubelt, die schwingen die Palmzweige, legen die Kleider aus vor ihm, die ganze Stadt oder die ganze Volksmenge voller Euphorie und voller Begeisterung, und Jesus sitzt auf diesem Eselsfohlen und winkt ihnen und freut sich mit ihnen und lacht ihnen zu. Ich weiß nicht, was in euch auslöst, das ist so, aber lange Zeit so mein Verständnis, meine Prägung oder mein Bild von diesem Ereignis gewesen. Es ist ein freudiges, ein Jubelereignis, ein herrliches Ereignis, das da stattfindet, der Einzug Jesu nach Jerusalem. Ein gutes Ereignis. Ich weiß nicht, ob das in meiner Natur liegt, aber und mein Anliegen ist nicht immer, alle Vorstellungen zu zerstören und immer etwas anderes zu denken, wie man sonst über diese Dinge denkt. Aber ich glaube, dass dieses Ereignis gar nicht so glorreich und gar nicht so herrlich und gar nicht so faszinierend ist, wie es auf den ersten Blick erscheint oder wie wir es vielleicht oft vor unserem geistigen Auge haben. Was an diesem Tag geschah und was diese Euphorie und diesen Jubel ausgelöst hat, war nichts anderes als eine Erwartung eines jüdischen Volkes, dass ihr Messias nach Jerusalem einzieht, und es ist ein Versuch, es ist ihr Versuch gewesen, einen, oder nicht einen, sondern eigentlich den wahren König zu krönen. Es war ein Versuch, Jesus Christus, ein Versuch des jüdischen Volkes, einen König einzusetzen, einen König auszurufen, ein Königreich auszurufen. Es war ein Versuch, einen irdischen König einzusetzen und ein irdisches Reich aufzurichten, die irdischen Feinde vertreiben zu wollen und einen irdischen Segen einzurufen. Ein angenehmes Jahr des Herrn. Als Jesus nach Jerusalem hineinritt, dann schrien sie: Hosianna, denn kommt dem König Davids, der König kommt. Und mit einer tiefen Erwartung, jetzt beginnt das Reich Gottes, jetzt wird er das Reich aufrichten. Mit dieser Erwartung. Und darum waren sie in so einer Euphorie, darum hatten sie diesen großen Jubel und diese große Freude. Mit tiefen Unterwerfung, die haben die Kleider vor seinen Füßen hingeworfen, was ein Ausdruck der Unterwerfung gewesen ist. Die Palmzweige, was als ein Ausdruck des Jubels war. Ich glaube, und ich möchte euch da heute ein bisschen hineinnehmen, dass der Palmsonntag oder das, was am Palmsonntag geschah, ob das jetzt ein Palmmontag war oder Palmsonntag, das ist nicht so das Entscheidende. Ich möchte mit euch anhand dieses Textes kurz anschauen oder mit euch beleuchten, dass es eigentlich ein falscher Versuch war, einen echten König zu krönen. So habe ich auch diese Predigt heute überschrieben, eine falsche Krönung eines echten Königs. So. Es ist eine falsche Krönung eines echten Königs. Warum meine ich eine falsche Krönung? Weil die Krönung, die hier inszeniert worden ist und in der versucht worden ist, oder andersrum ausgedrückt, Jesus, es gab keine Krönung dieses Messias. Sie konnte nicht stattfinden, ohne vorher das Kreuz erlebt zu haben. Er konnte nicht gekrönt werden, ohne vorher das Lamm gewesen zu sein. Es könnte keine Krönung geben ohne das Kreuz. Keine Krönung ohne die Passion. Keine Krönung ohne Leiden, ohne Sterben. Sie wollten ihn zu einem Zeitpunkt krönen, der einfach falsch war. Jesus kam nicht hinein, um gekrönt zu werden. Das tat er nicht. Jesus zog nach Jerusalem hinein und das Volk erwartete eben dieses Friedensreich. Er würde die Feinde hinaustreiben, er würde die Armee zusammenstellen, er würde sich auf den Thron setzen und all die Feinde des Reiches, die Römer würden vertreiben, die Streitwagen, alle werden weg und endlich würde Frieden im Land sein. Jesus kam nicht, um die Feinde zu vertreiben, Jesus kam, um für die Feinde zu sterben. Und das haben sie nicht gesehen. Das haben sie nicht verstanden, das haben sie nicht erkannt. Es war eine falsche Krönung, aber eigentlich eines echten Königs. Warum betone ich das, warum sage ich das? Dass die eigentliche Krönung, die echte Krönung dieses Messias eigentlich 56 Tage später stattfand. Denn die eigentliche Krönung fand nicht auf dieser Erde statt, sondern die eigentliche Krönung fand im Himmel statt. Sie waren nicht diejenigen, die Jesus krönen konnten. Der Jesus gekrönt hat, der ihn zu Rechten seiner Rechten gesetzt hat, der ihm alle Macht gegeben hat, der ihm die Königsherrschaft übertragen hat, ist der himmlische Vater. Und diese Krönung fand statt nach seiner Auferstehung. Sie fand statt, als er in den Wolken des Himmels abgeholt worden ist und zu seiner Rechten in den Himmel zu dieser Krönung hingebracht worden sind. Darf ich euch nur ein, zwei Stellen als Beleg dafür bringen? Apostelgeschichte. Schlagt euch mit mir in die Apostelgeschichte auf. Apostelgeschichte 2. Als der Geist Gottes kommt, sind viele verwirrt. Petrus hält die erste Predigt und erklärt ihnen, was geschieht. Und ich möchte ab Vers 32 lesen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 32 bis Vers 36. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, sagt Petrus, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was er sieht und hört. Das heißt, das Kommen des Heiligen Geistes ist der Beweis dafür, dass Jesus in den Himmel, im Himmel angekommen ist, dass er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Das heißt, die Ausgießung des Geistes ist der Beweis, Jesus sitzt auf seinem Thron. In Vers 34 heißt Folgendes. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, zum Gesalbten, zum Messias, zum König gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus sagt, Jesus Christus ist aufgefahren, hat sich zu der Rechten Gottes gesetzt und Gott hat ihn zum König eingesetzt. Das heißt, die Krönung des richtigen Königs fand nicht in Jerusalem, fand nicht an dem Palmsonntag statt, sondern die Krönung fand im Himmel statt. Vorher musste noch einiges passieren, damit er würdig war, als König die Herrschaft zu empfangen, damit er da die Würdigkeit empfängt. In Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 20, auf zwei oder drei Zeugen, darum lese ich euch eins, zwei Schriftstellen in Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 20, auch die Verse sind uns bekannt. Ab Vers 20 lese ich. Die, das ist die Kraft, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Durch die Auferstehung, das hat ihn, oder in der Auferstehung, in der Himmelfahrt, Gott hat ihn zu seiner Rechten gesetzt und er wurde als König eingesetzt und als König gesalbt. Liebe Geschwister, ganz, ganz wichtig, was am Palmsonntag geschah, ich gebrauche jetzt diesen Begriff, war eine falsche Krönung eines echten Königs. Was geschah eigentlich da? Was geschah da wirklich? Warum meine ich, dass es falsch war? Ich möchte euch ein paar Punkte nennen. Zu einem, weil es einfach der falsche Zeitpunkt war. Es war ein falscher Zeitpunkt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Viele und entscheidende Dinge sind noch nicht geschehen. Es war der falsche Zeitpunkt. Es war auch die falsche Art und Weise, wie sie ihn als König einsetzen wollten. Es war der falsche Ort und es waren die falschen Motive. Es waren falsche Motive. Sie erkannten nicht, was da eigentlich buchstäblich von ihren Augen geschah und was buchstäblich von ihren Augen sich erfüllte. Schlag mit mir kurz Lukas Evangelium Kapitel 19 auf. Ich möchte euch sagen, warum ich meine, dass es für Jesus nicht so ein freudiges Ereignis war, wie für viele, die da ihre Palmen gewedelt haben und ihre Kleider vor die Füße Jesus hingelegt haben. Wie gesagt, sie mögen sich gefreut haben, weil sie gedacht haben, jetzt geschieht etwas, worauf sie so lange gewartet haben. Das Reich wird jetzt aufgerichtet, der König wird jetzt gesalbt, jetzt geht's los. Diese Erwartung hatten sie und darum schrien sie. Gelobt sei der, der kommt, der König, der Sohn Davids, Hosianna. Mit dieser Erwartung, das Reich Gottes geht gleich los. Als Jesus aber nach Jerusalem einzieht, der hatte nicht diese Erwartung. Er wusste, was jetzt auf ihn zukommt. Und er war nicht voller Freude. Deswegen sage ich, das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass er auf dem Esel saß und schön fröhlich winkte und ihnen ins Gesicht und lachte und sich darüber freute und sagte, Mensch, endlich habt ihr mich erkannt. Endlich habt ihr mich angenommen. Endlich versteht ihr, dass ich der König bin. Freude, das ist Glaube. Schaut mal in Kapitel 19, ab Vers 41 im Lukas-Evangelium. Jesus reitet und ist kurz vor Jerusalem, also kurz bevor die ganze Volksmenge da kommt. Kurz bevor er da nach Jerusalem hineingeht. Vers 41, und als er sich näherte und die Stadt sah, weint er über sie. Jesus weinte, nicht vor Freude. Jesus nähert sich Jerusalem und dann da bricht ein freudiges Ereignis ein und er weint. Warum weint er? Das ist doch herrlich, das ist doch der Palmsonntag. Warum weint er? Er weinte und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Wenn du begreifen würdest, was und auf welchem Weg Frieden aufgerichtet wird, wenn du nur erkannt hättest, welchen Frieden ich bringen würde. Einen anderen Frieden, nicht den Frieden, den ihr von mir erwartet. Es waren falsche Motive, falsche Haltungen, falsche Hoffnungen auf den Messias. Er ist ihnen denen nicht nachgekommen. Und er hat nicht das gebracht, was sie eigentlich gedacht haben, was er bringt. Und er hat gesagt, wenn ihr nur erkannt hättet, Jesus weiß, dass das falsche Motive sind und dass sie den wahren Frieden, den er, der wahre Friedenskönig, bringen wird, dass sie ihn nicht kennen. Das ist ein trauriges Ereignis eigentlich. Vers, im folgenden Vers oder weiter heißt es, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde ein Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Das heißt, er spricht hier von der Zerstörung Jerusalems. Wisst ihr was? Ich komme und ich bringe euch etwas. Aber weil ihr nicht erkanntet, was ich bringe, werdet ihr mich verwerfen. Und wisst ihr, was es für Konsequenzen haben? Nicht Frieden. Diese Stadt wird zerstört werden. 70 nach Christus geschah genau das. Das Gericht Gottes über diese Stadt, weil sie den wahren Frieden und den wahren König nicht erkannten. Nicht Frieden hat er gebracht. Nicht den Frieden, den sie gedacht haben. Er redet von der Zerstörung dieser Stadt. Und warum? Dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Dafür, dass du das, was ich angekündigt habe und verheißen habe, dass ich dich besuchen komme, Tochter Zion, du darfst dich freuen über diesen Tag, wenn ich auf einem Eselsfohlen einziehe, wenn ich etwas aufrichten werde, was dir zum Frieden dient. Dafür, dass du das nicht erkannt hast, was gerade vor deinen Augen geschieht. Werde ich dich richten. So freudig es auf ersten Blick scheinen mag, beim genauen Betrachten, meine ich nicht, dass es so ein freudiges Ereignis war. Dass es nicht so ein freudiges Ereignis war. Zumindest Jesus weinte, als er das ganze Geschehen vor seinen Augen sah. Diesen Unglauben. Ich würde gerne genau diesen Text mit euch nochmal anschauen. Was sagt er eigentlich wirklich? Was steht da eigentlich? Jesus ließ sich nicht von der Menschenmenge, er ließ sich nicht von der Euphorie, er ließ sich nicht von diesen Rufen, Hosianna, dem kommt den Sohn Davids, er ließ sich nicht davon, ich lese mal ab Vers 8, und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, das ist ihre Unterwerfung, andere aber Zweige, die auf den Feldern abschnitten und die Vorgehenden und Nachfolgenden riefen, Hosianna, eigentlich, das ist aus dem Psalm 118, Hosianna ist eigentlich ein Hilferuf gewesen. Hosianna bedeutet, O Herr, hilf, das ist eigentlich Hosianna. Aber aus diesem O Herr, hilf, wurde dann ein Heilsruf, dass der Herr hilft. Und irgendwann mal wurde der Ruf Hosianna als ein Jubelruf, der Herr wird helfen, wenn wir ihn anrufen, er wird kommen. Das ist ein messianischer Hilferuf, ein messianischer Ausdruck, der Herr wird kommen und der Herr wird helfen. Eigentlich heißt Hosianna, O Herr, hilf. Und sie schreien und wissen nicht, was sie da schreien. Sie jubeln Hosianna und wissen nicht, dass sie eigentlich sagen, O Herr, hilf. Und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters Davids. Seht ihr, was sie gedacht haben? Gepriesen sei das Reich, jetzt ist es da, jetzt kommt es, jetzt wird es gleich aufgerichtet. Wisst ihr, was das Traurige bei der ganzen Geschichte ist? Dass keine Woche später die gleichen Menschen oder viele, die meisten von ihnen, wisst ihr, was sie auch geschrien haben? Kreuze gehen. Wir wollen nicht, dass er König über uns sei. Die vorher noch gesagt haben, Hosianna, der kommt, dem Sohn David, Hosianna, dem König, dein Reich, richte auf. Die gleichen Menschen, keine Woche später, haben genauso euphorisch waren sie vorher, aber genau die waren nicht nur euphorisch, besessen schier, schrien sie, kreuzige ihn. Wie geht das? Eine Woche vorher wollen sie ihn zum König erheben, eine Woche später schreien sie, wir wollen nicht, dass er König über uns sei. Wenn eine Woche später sie das über ihn gesagt haben, was glaubt ihr, was da geschah eine Woche früher, war das echt? Wie kommt es dazu? Wie kommt es, dass die gleichen Leute ihn vorher noch als König haben wollten und kurze Zeit später ihn nicht mehr als König haben wollten? So möchte ich euch zwei Fragen beantworten. Was geschah da eigentlich wirklich? Was ist da passiert? Und wenn das eigentlich keine echte Krönung war, das wusste Jesus, warum hat er das Ganze damit gemacht? Wieso ritt er nach Jerusalem ein? Wieso sagt er nicht, stopp, das war's, das ist meine Krönung, kommt später, ihr müsst nicht jubeln, das Reich kommt noch nicht. Wieso hat er das getan? Über diese zwei Fragen möchte ich ganz kurz heute mit euch nachdenken. Die Vorgehensweise, oder um das zu verstehen, was da steht, müssen wir das Ganze in den berühmten Kontext ganz kurz zumindest einbetten. Mittlerweile wissen wir, was das Anliegen des Markus-Evangeliums ist, was der Evangelist Markus eigentlich uns berichtet. Sein Anliegen ist es, uns Jesus Christus als den Sohn Gottes vorzustellen. Das ist sein Hauptanliegen, das Evangelium von Jesus Christus. Und er bringt Beweise, er bringt Bestätigung, dass er es wirklich ist. Und wir haben uns einige von diesen Beweisen, Bestätigungen angeschaut. Und das macht er aus einem Grund, um zu zeigen, an ihn müsst ihr glauben. Und er illustriert und zeigt, was echter Glaube ist und was kein echter Glaube ist. Das ist die Botschaft. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und was bedeutet an ihn zum Glauben, um gerettet zu werden? Und in diesem Zusammenhang und in diese Botschaft vom Markus-Evangelium müssen wir auch diese Begebenheit einbetten und verstehen. Und ich glaube, dass diese Begebenheit genau das deutlich macht, wer Jesus Christus ist. Der Sohn des lebendigen Gottes, er wird als dieser Sohn bestätigt, das hat was mit diesem Eselsfohlen zu tun. Und was bedeutet an ihn wirklich zu glauben und eben auch, was bedeutet an ihn nicht zu glauben? Die Leute, die noch mit Euphorie die Palmzweige wehten, Blätter, und Zweige abheben und das sah sehr, sehr lebendig aus. Das sah sehr, 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 sehr gläubig aus. Die gleichen waren die später, die ihn verwarfen. Schaut mal, was in Kapitel 11, Vers 12 folgt. Diese Begebenheit. Das ist unser Kontext. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Und er ging hin, obwohl er etwas von den, an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Darf ich so sagen, er fand nichts anderes als nur ein paar Zweige, ein paar Blätter, die da rumwehten. Aber er fand was nicht? Frucht. Nur Blätter, keine Frucht. Und was macht er mit diesem Feigenbaum? Er verflucht ihn. So dass er ein paar Tage später mit seinen Jüngern vorbeigeht und dieser Feigenbaum ist verflucht. Warum? Keine Frucht. Markus berichtet dieses Ereignis nicht einfach so, sondern es ist unmittelbar danach. Schaut mal, was in Kapitel 11, Vers 11 steht. Ich weiß nicht, ob das der krönende Höhepunkt einer Königskrönung beschrieben ist. Also wenn das wirklich eine Krönung war, was sie definitiv nicht war, dann ist es ein sehr merkwürdiges Ende, das hier endet. Schaut mal, Kapitel 11, Vers 11. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät war, an der Zeit war, mit den 12 nach Bethanien hinaus. Also Jesus zieht hinein mit der Judenmenge in den Tempel, guckt sich um und sagt, oh, ich habe schon spät geworden, packt seine 12 Jünger und geht wieder raus. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Menge da stand? Wie? Das war's? Er geht in den Tempel, guckt sich um, verschafft sich einen Überblick, guckt sich die ganze Miserie da an, guckt sich den Missstand an. Er sieht, was da in dem Tempel geschieht. Denn am nächsten Tag will er zurückkehren. Wisst ihr, was er da machen wird? Den Tempel reinigen. Etwas, was sie nicht gedacht haben, dass er das tun wird. Er beginnt etwas zu tun, was sie dann gehasst haben. Jesus, das ist keine Krönung, das Ende ist nicht, und er steigt auf den Thron Davids und ruft ein Königreich aus. Und die Menschenmenge sagt, endlich. Er guckt sich den Tempel an und geht wieder. Das ist keine Krönung hier. Zumindest nicht von der Seite Jesu. Und die Volksmenge, und jetzt ist vielleicht eins der Gründe, warum sie ihn eine Woche später verleugneten. Sie waren sehr enttäuscht. Wie, das war's? Wir haben etwas anderes erwartet. Das ist nicht das, was sie gedacht haben, was passieren sollte. Wie kommt das eigentlich, wie kam es zu dieser ganzen Euphorie? Jesus hat viele Zeichen und Wunder getan. Vieles sollte dazu dienen, damit er als der Sohn Gottes bestätigt worden ist, dass sie erkennen, wer er wirklich ist. Und statt dass sie die Kraft und seine Herrlichkeit hinter oder diesen Zeichen und Wundern sahen und seine Vollmacht, dass er nichts anderes als der Sohn Gottes, hingen sie an diesen Zeichen und Wundern. Und sie waren begeistert. Sie waren sehr, sehr begeistert. Im Johannes Kapitel 12, Vers 8 heißt es, ich lese euch vielleicht kurz das vor, Johannes Kapitel 12, Vers 8, Vers 18, Entschuldigung, Vers 18 ist das, Moment. Ja. Ich lese vielleicht nochmal ab Vers 16. Johannes Kapitel 12, ab Vers 16. Die rufen da Jesus, das ist die Parallelgeschichte, Jesus ist der König Israels, sprechen über ihn, Hosianna, der kommt. Dann heißt Vers 16, dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sich, dies von ihm geschrieben war und sie es ihm das getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum gingen ihm die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Die ganze Euphorie ist, warum? Er hat ein Wunder getan und die Leute laufen voraus und reden von diesen Wundern, erzählen, was für große Zeichen Wunder getan hat und Brot vermehrt und Lebende gemacht und Wasser aus Wein und alle, boah, das messianische Reich kommt. Jetzt kommt der König, der uns all das bringen wird, uns Essen geben wird, uns Trinken geben wird, uns die beste Krankenversicherung geben, er ist der beste Arzt. Jetzt kommt er mit dieser Erwartung und sie preisen dafür, dass dieses Reich jetzt anbricht. Sie verstanden aber nicht, auch wenn ich mich da wiederhole, ist es wichtig, dass wir es verstehen. Sie verstanden nicht, auf welche und was für eine Art und Weise er dieses Reich aufrichten wird. Dass es einen Leidensweg mit sich bringt. Er hat dreimal vorher es deutlich angekündigt. Dreimal hat er seinen Leiden und sein Sterben angekündigt. Ich muss leiden, ich werde sterben, ich werde verraten werden, ich werde an die Nationen überliefert werden und ich werde dann sterben und auferstehen am dritten Tag. Dreimal hat er es getan. Deutlicher geht es nicht, hat er es ihnen gesagt. Weder die Jünger noch die Volksmenge verstanden es. Die schriftgelehrten Pharisäer verstanden auch nicht. Sie hassten es, die anderen freuten sich darüber, die Jünger dachten, yeah, jetzt geht's los. Kurz davor, Markus, geht mal mit mir nochmal wieder zurück, Markus Kapitel 11. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen hin und her springe, aber das ist der Kontext, den wir vor unseren Augen haben. Kurz davor, Markus Kapitel 10, ab Vers 35, als Jakobus und Johannes ahnen, jetzt geht's gleich los, sie spüren das, jetzt geht's gegen Jerusalem, was machen die? Die gehen zu Jesus und sagen, wir wollen, dass du das tust, was wir wollen. Und Jesus sagt, ja, was wollt ihr? Und dann sagen sie, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken deiner Herrlichkeit sind. Also wenn das Reich jetzt gleich kommt, dann hätten wir gern einen Wunsch. Dann würden wir gerne mitsitzen und mitregieren. Gib uns einen guten Platz. Ja. Sie dachten, jetzt geht's los und jetzt geht's ganz schnell hier gute Plätze zu bekommen. Vitamin B kann helfen. Jesus erinnert sie und sagt, Freunde, nach den Prinzipien dieser Welt, wie die Könige in dieser Welt handeln, die Königreiche, wie sie in dieser Welt funktionieren, mit Vitamin B und mit Gewalt und mit Herrschaft und mit Krieg und all dem, das ist nicht mein Reich. Wer der Größte sein will, muss der Kleinste sein. Und ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld. Nicht vernichten, nicht töten. Ich gebe mich hin. Sie verstanden nicht, auf was oder auf welche Art und Weise der König sein Reich aufrichten wird. Sie verstanden auch nicht, wer ihn als König einsetzen wird, dass das der Vater ist durch seinen Heiligen Geist. Sie verstanden nicht, welchen Frieden er letztendlich bringen wird. Den Frieden mit Gott und nicht den Frieden in ihrem Reich mit den Römern. Sie verstanden auch nicht, auf welchen Feind er besiegen wird. Dass es nicht um die Römer ging, sondern dass es hier um den Teufel und den Tod, um die Sünde ging. Sie verstanden nicht, welches Reich er ihnen anbietet. Und zwar nicht das Reich von dieser Welt. Sie verstanden das nicht. Stattdessen erwarteten sie, liebe Geschwister, ich weiß, das ist nicht, weil ich dieses Thema so als Lieblingsthema habe, aber weil es einfach von der Schrift wahr ist. Die erwarteten ein irdisches Reich, einen irdischen König, einen irdischen Thron, einen irdischen Frieden, einen irdischen Segen. Und das Tragische ist, als der das alles gebracht hat, kam, haben sie es nicht erkannt. Sie haben es nicht erkannt. Und darum weinte Jesus und sagt, hättet ihr doch nur erkannt. Das heißt, als sie da mit den Palmen wedelten und ihn als König ausriefen und ihn als König einsetzen wollten, war das nicht aus Glauben heraus. Ich will das anders ausdrücken. Solange er ihnen das brachte, was ihren Vorstellungen entsprechend war, sagen sie gerne, darfst du König über uns sein. Sie waren sogar bereit, ihn als König einzusetzen. Wenn er das ihnen gab, was sie sich als Vorstellung hatten, was er für sie als König sein sollte, dann durfte er auch wirklich ihr König sein. Waren sie bereit, ihm ihre Kleider hinzuwerfen, eine Riesenparty für ihn zu feiern, begeistert für ihn zu sein, zu singen und zu spielen? Aber in dem Moment, wo er gesagt hat, nicht auf diese Art und Weise, dann verwarfen sie ihn. Zwei Begebenheiten umrahmen diese Geschichte. Oder mehrere Begebenheiten eigentlich umrahmen diese Geschichte. Eine ist diese Feigenbaum-Geschichte, wo es deutlich macht, das ist alles leere Luft. Das sind nur Zweige, nur Blätter, aber ohne Frucht. Da ist kein Glauben da. Und unmittelbar davor ist eine Heilung eines Blinden. Ich möchte euch dieses vorlesen. Kapitel 10, Abvers 46. Das ist unmittelbar davor. Und sie kommen nach Jericho. Und als er seine Jünger und seine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen sah, der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als es hörte, dass Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, sagten, er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich tun soll? Und er sagt nicht, zu Rechten deines in deinem Reich sitzen, Einfluss und Macht zu haben. Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Da ist ein Armer, ein Blinder, der sobald er hört, Jesus, das ist der Jesus aus Nazareth, zu ihm schreit, Sohn Davids, erbarm dich meiner, sei mir gnädig. Er sucht Rettung. Jesus sagt, stellt ihn hin und sagt, dein Glaube. Anscheinend hatte er einen anderen Glauben, wie die meisten von denen, die dann da schrien, Hosianna, denn er kommt. Darf ich eine kurze Brücke, einen kurzen Bezug zu heute schaffen? Liebe Geschwister, es gibt viele, die sich sehr schnell für Jesus begeistern. Die sehr schnell an einen Punkt kommen, die dann ein Übergabegebet vielleicht sprechen. Die sagen, ich will auch Jesus nachfolgen. die euphorisch vielleicht sogar sind. Sie dann preist ihn, feiert Jesus, kommt, feiert ihn, singen. Sie gerne hinterherlaufen, weil sie von Dingen gehört haben, dass alles geschehen sei. Sie vielleicht sogar voller Ekstase sind. Aber dann, wenn es drauf ankommt, gibt es keine Frucht. Dann, wenn es auf den Glauben drauf ankommt, wenn der Glaube geprüft wird, wenn der Glaube hinterfragt wird, wenn der Glaube geläutert wird, dann gibt es keine Frucht. Das ist, was wir hier an dem Palmsonntag erleben oder was uns Markus hier überliefert. Vorher noch Jesus, wir preisen dich, singen. Und im nächsten Moment, wo es im Leben darum geht, diesen Jesus nachzufolgen, dann verleugnen wir durchs Wort oder durch die Tat. Vor kurzem, Jesus, du bist König, Herr über uns. Und dann in den einzelnen Situationen in unserem Leben heißt es, ich will nicht, dass du König über mich bist. Wenn es dann nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, wenn er nicht das auf mir gibt, was ich brauche, jetzt, hier, sofort. Liebe Geschwister, was ist eigentlich rettender Glaube? Was macht rettenden Glauben aus? Ich glaube, dass es nicht der Glaube ist an Jesus, was er für dich in dieser Welt tun kann. Das ist nicht rettender Glaube. Rettender Glaube ist, zu glauben, wer er ist und was er für dich in der Ewigkeit tun kann, für die Ewigkeit tun kann. Das ist, was ein rettender Glaube ausmacht. Was er für dich für die Ewigkeit getan hat, das ist der rettende Glaube. Wer er ist, der Sohn Gottes, und was er für dich für die Ewigkeit gebracht hat. Wer das erkannt hat, wer diesen Frieden, den Gott in Jesus Christus mit sich selbst geschlossen hat, wer dieses erkannt hat, der hat ewiges Leben. Der hat ewiges Leben. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir hier eine falsche Krönung haben, eines echten Königs. Was ist das Anliegen von Markus? Aber zu zeigen, das Markus-Evangelium zu zeigen, dass Jesus Christus aber wirklich der Sohn Gottes ist. Jetzt nehme ich euch kurz in den Text noch hinein. Jetzt haben wir ein bisschen den Kontext angeschaut, den Rahmen drumherum, wie das Ganze hier eingebettet ist. Und jetzt schauen wir uns mal, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11, noch mal ein bisschen genauer ein. Als Jesus nach Jerusalem, gegen Jerusalem kommt, kurz vor Jerusalem ist, lässt er die Jünger aussenden oder er sendet die Jünger aus und sie sollen ihm ein Fohlen bringen, sie sollen einen Eselsfohlen bringen. Jeder der Evangelisten macht einen Schwerpunkt. Bei Markus und bei Johannes, bei Matthäus und bei Johannes heißt es, das tat er, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Und dann wird Bezug genommen auf Zacharia. Zacharia 9, Vers 9, wo es heißt, der König wird auf dem Eselsfohlen einziehen. Markus erwähnt nicht diese Stelle, wobei wir wissen, dass das die Erfüllung von der Prophezeiung Zacharia ist. Aber Markus will deutlich machen und zeigen, wisst ihr, wer Jesus Christus ist? Wir haben gesehen, er hat Macht über Dämonen, er hat Macht über Krankheiten, wir haben gesehen, er hat Macht in der Rede, aber was wir hier sehen, er hat Vollmacht, er hat Macht, er ist der Allwissende. Der Schwerpunkt ist nicht so sehr, was in Zacharia steht, wobei sich das wirklich erfüllt, sondern der Schwerpunkt ist der, Jesus zeigt, wer er ist der Allwissende. Er weiß ganz genau, wo der Esel steht. Und nicht, weil er vorher da gewesen ist und dann mit diesem Mann eine Verabredung getroffen hat. Er hat gesagt, du, ist ein paar Vortage vorbeigegangen und hat da ihm eine Miete gezahlt und gesagt, wenn meine Jünger kommen, dann lass den Esel mitgehen. So legen das manche aus, dass Jesus das alles im Vorfeld schon vorbereitet hat, sodass die Jünger nur hingehen konnten und sozusagen den Esel abholen konnten. Sondern was hier geschieht ist, Jesus ist der Allwissende. Er schickt seine Jünger und sagt, da wird ein Esel mit einem Eselsfohlen stehen, geht hin. Und ich weiß, er sagt genau, was sie auch sagen werden. Er kennt ihre Reaktionen. Und er sagt, wenn ihr ihm das sagt, werden sie auch ihn gehen lassen. Das heißt, bevor Jesus einzieht, wisst ihr, wer er ist? Er ist der Allwissende. Er ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes zieht ein. Der Sohn Gottes zieht ein. Warum holt aber diesen Esel? Warum ein Esel? Gehen wir ganz kurz in Sacharja. Sacharja 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion. Ich warte noch kurz. Sacharja 9, Vers 9. So. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich. Er ist demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungtier der Eselin. Der Prophet sagt, er wird auf einem Eselsfohlen reiten. Warum? Er ist demütig. Das ist ein Ausdruck der Demut. Das ist ein Ausdruck, er kommt nicht, um Krieg zu führen. Er kommt nicht, um die Feinde zu vernichten. Er kommt in Demut. Er kommt, um Frieden zu bringen und nicht Krieg anzufangen. Er bringt Frieden. Er bringt Frieden. Der Esel ist ein Bild des Friedens. In 1. Mose 49, wir brauchen das heute nicht aufzuschlagen, segnet Jakob Juda. Und er sagt, dass da der König kommen wird aus dem Stamm Juda. Und er wird an Eselsfohlen einen Weinstock binden. Und all dieses, auch das, dieses Bild ist ein Bild des Friedens. Denn ein Esel bindet man nur in Zeiten des Friedens an eine Edelrebe. Der Esel steht für Frieden. Und als Jesus auf einem Esel einreitet, sagt, ich bringe Frieden. Jerusalem, Jerusalem, wenn du nur erkannt hättest, was dir zum Frieden dient. Ich bringe Frieden. Welchen Frieden? Liebe Geschwister, welchen Frieden? Frieden mit Gott. Diesen Frieden bringt er. Frieden mit Gott. Welchen Frieden haben Sie erwartet? Frieden in der Welt. Nun können wir sagen, ja, das war halt falsch. Haben Sie nicht erkannt? Und haben ihn verworfen, also er wird aber nochmal kommen und nochmal bringen, wird nochmal kommen und Frieden bringen. Wisst ihr, was die Bibel sagt, auf welchem Tier Jesus wiederkommen wird, wenn er wiederkommen wird? Auf einem weißen Pferd. Nicht mehr auf einem Esel, auf einem weißen Pferd. In Offenbarung 19 steht das. Warum? Weil dann kommt er als König der Könige. Als König der Könige, als Herrn der Herren. Um was? Um die Feinde zu vernichten. Dann kommt Gericht. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er zum Gericht. Hier kommt er, um Frieden zu bringen. Jesus kommt, um ein Reich einzuleiten. Er bringt ein Reich des Friedens. Er bringt ein Reich des Friedens. Das erkannten sie nicht. Und sie verwarfen das Reich und sie verwarfen den König. Darf ich euch eine Frage stellen? Persönlich, ihr müsst das nicht laut beantworten. Als Jesus kam, hat er das Reich eingeführt, hat er das Reich gebracht? Andersrum, glaubst du, dass du in diesem Friedensreich bist? Liebe Geschwister, das ist unser Friede, das ist unser Glaube, das ist der Palmsonntag, wenn wir den wahren Frieden erkannt haben und das wahre Reich, das er eingesetzt hat und den wahren König angenommen haben. Wir brauchen nicht zusammen mit vielen anderen warten, dass das Reich noch kommt. Das Reich ist da. Das Friedensreich ist gegenwärtig. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe immer so den Eindruck in meinem Herzen, dass wir das hier lesen und denken, wie konnten sie das nur nicht sehen, wie konnten sie das übersehen, wieso konnten sie nur verwerfen und im gleichen Atemzug in vielen Bereichen genauso weiterdenken und immer noch mit vielen Juden erwarten, dass der Messias noch kommen wird. In dieser Art und Weise, um ein irdisches Reich aufzurichten, um einen irdischen Feind zu besiegen, um einen irdischen Frieden aufzurichten. Wenn er kommen wird, dann kommt er auf dem weißen Pferd. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Kolosser 1, Vers 13. Paulus schreibt, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe. Das heißt, jeder, der an Christus als den Messias und Erlöser, als denjenigen, der ihn den Frieden gebracht hat, zwischen Frieden zwischen Gott und Menschen, wer an ihn glaubt, was ist mit dem passiert? Er ist versetzt worden. Er ist ein Teil, ein Bürger des neuen Reiches des Sohnes geworden. Er hat Anteil an diesem Reich. Er hat Anteil an diesem Reich. Das ist, was, glaube ich, was Jesus gemeint hat, wo er gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, wenn du nur erkannt hättest, was dir zum Frieden dient. Was dir zum Frieden dient. Jetzt muss ich noch ganz kurz die zweite Frage beantworten. Also die erste war, was geschah da eigentlich wirklich? Sie haben versucht, auf einem falschen Weg den wahren König zu krönen, um aus falschen Motiven das zu bekommen, was Jesus aber ihnen nicht gegeben hat, auch nicht gebracht hat. Aber warum macht er das Ganze mit? Warum ist Jesus diesen Weg gegangen, wenn das ein falscher Weg ist? Warum hat er sich darauf eingelassen? Ich glaube, weil es zuerst mal der Ratschluss Gottes war. Weil Gott es so geplant hat, weil es Gott es so gewollt hat. Weil Gott auf diesem Weg geplant hat, die Rechtfertigung und den Frieden der Welt, und zwar der ganzen Welt zu bringen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, sagt Petrus, dass ihr ihn nach dem Ratschluss Gottes gekreuzigt habt. Das heißt, das geschah alles nach dem Ratschluss Gottes. Das ist etwas, was Gott wollte, dass es auf diesem Weg geschieht. Was wollte, oder auf welchem Weg, was wollte, dass Gott geschieht? Dass Jesus, das wahre Passahlamm, von dem verheißen worden war, dass er an deiner und meiner Stelle stirbt. Wann wurden die Passahlämmer geschlachtet? An unserem Karfreitag wurden sie geschlachtet. Jesus sollte genau wie die Vorbilder und die Schatten und die Vorläufer für dich und für mich das wahre Passahlamm sterben, um diesen Frieden zu schaffen. Wisst ihr, was die schriftgelehrten Pharisäer nicht wollten? Dass Jesus genau an diesem an dem Karfreitag stirbt. Ich möchte euch das vorlesen. In Markus Evangelium Kapitel 14 heißt es. Das ist 13. 14, doch, Kapitel 14 ab Vers 1 lese ich. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Die schriftgelehrten Pharisäer wollten ihn nicht umbringen. Die wollten umbringen, aber nicht an diesem Fest. Warum geht Jesus diesen Weg? Warum zieht er nach Jerusalem mit diesem Posaunenschall ein und mit diesem Jubel? Was folgt ist, das mögen wir vielleicht gar nicht in unseren Ohren gerne hören, aber eine Provokation. Alles, was ab diesem Tag geschieht, dient dazu da, dass sie das tun, was sie eigentlich nicht wollten, nämlich ihn töten am Karfreitag. Sie wollten das nicht. Und haben es trotzdem getan. Und diese Provokation begann, als er nach Jerusalem einritt und die ganze Volksmenge schrie, das ist unser König. Hat das ihnen gefallen? Sie haben es gehasst. Und die haben gesagt, schau, die Welt läuft ihm hinterher. Was sollen wir noch machen? Wir müssen aus dem Weg schaffen. Sie wollten ihn nicht und taten es trotzdem. Warum? Weil es der Ratschluss Gottes war. Weil Jesus Christus genau zu diesem Zeitpunkt, genau an diesem Ort, für die Schuld die ganze Menschheit sterben musste. Und der Einzug nach Jerusalem ist die erste Provokation, die eine Reihe an Provokationen auslöst. Man kann jetzt jedes Ereignis ab Kapitel 11 lesen und man sieht, wie Jesus seine Argumentation und seine Anklagen zuspitzt. und in ihnen noch mehr Ärger und noch mehr Hass auslöst. Bis dahin, dass er ihnen sagt, ihr wehe schriftgelehrten Pharisäer, Otterbrut. Und er, alles, was er sagt, führt dazu. Er klagt sie an, er stellt sie bloß. Und es bringt in ihnen so einen Hass hervor, dass sie ihn, obwohl ihn an diesem Tag nicht töten wollten, ihn getötet haben. Was geschah da eigentlich wirklich? Jesus kam in diese Welt, um Frieden zu bringen. Er hat das getan, liebe Geschwister, was die Grundlage und das Vorrecht oder die Voraussetzung war, um als König gekrönt zu werden. Erst das, was er da getan hat, hat ihn würdig gemacht, gekrönt zu werden. Als König der Könige, Herr aller Herren. Die Volksmenge, die Herrscharen im Himmel in der Offenbarung Kapitel 5 singen und sagen, würdig bist du, Ehren anzunehmen, denn du wurdest geschlachtet und hast Ehre bekommen und Herrschaft bekommen und Königsherrschaft bekommen. Königsherrschaft bekommen. Ich weiß nicht, ob ich euch dann dafür überzeugen konnte, aber ich glaube nicht, dass es das glorreiche Ereignis war, wie ich es zumindest aus meiner Kindheit immer gedacht habe. Schöne Palmzweige, sondern es war ein falscher Versuch, einen echten König zu krönen. Jesus macht es nicht. Es war ein falscher Versuch, ein Reich aufzurichten. Es war ein falscher Versuch, die Feinde auszutreiben. Jesus spielt da nicht mit. Wer ist Jesus für dich? Was für ein König ist er für dich? Ja. Was glaubst du über ihn? Welchen Frieden bringt er? Welches Reich richtet er auf? Welche Feindschaft tut er weg? Davon hängt ab, ob wir Anteil an der Ewigkeit haben oder nicht. Ich möchte beten. Wir danken, Jesus, für diesen Weg, den du gegangen bist. All der Widersprüche und all der Anfeindungen und all der Kämpfe. Und du bist der wahre König. Du bist den Weg durch treu im Gehorsam gegangen und bist ans Kreuz gegangen, bist gestorben, bist auferstanden, um den wahren Frieden zu schaffen, um den wahren Feind zu besiegen und mich und uns in dein wahres Reich hineinzuversetzen. So wie du es Nikodemus gesagt hast, dass wenn wir nie von neuem geboren werden, aus Geist, wir nicht in dieses Reich hineingehen dürfen, nicht hineingehen können, es auch nicht sehen können. So bitte ich dich, Herr, für all die, die das Reich noch nicht sehen können, diesen Frieden nicht sehen können, ich bitte dich, Herr, öffne die Augen, so wie du diesen Blinden da geöffnet hast, Herr, dass wir glauben können, dass sie glauben können an dich, an deine Herrlichkeit, an deine Herrschaft, an dein Reich. Herr, lass uns nicht nur wedeln und einfach nur Blätter haben, sondern die Frucht des Glaubens in unserem Leben haben. Wirke das in uns. Denn du bist würdig, du bist der König der Könige. Ich bete dich von ganzem Herzen an. Amen.